Sengen, brennen, schießen, stechen, Schädel spalten, Rippen brechen, spionieren, requirieren, patrouillieren, exerzieren, fluchen, bluten, hungern, frieren. Lebt der edle Kriegerstand, die Flinte in der linken Hand, das Messer in der rechten Hand, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vaterland. Aus dem Brett von Lehm und Jauche zur Attacke auf dem Bauche, Trommelfeuer, Handgranaten, Wunden, Leichen, Heldentaten, bravo, tapfere Soldaten. So lebt der edle Kriegerstand, dies Eisenkreuz am Preußenband, die Tapferkeit am Bayernband, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vaterland. Stillgestanden, hoch die Beine, Augen geradeaus, ihr Schweine, visitiert und schlecht befunden, keinen Urlaub angebunden, Strafdienst extra 7 Stunden. So lebt der edle Kriegerstand, jawohl, Herr Oberleutnant, und zu Befehl, Herr Leutnant, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vater. Vorwärts mit Tabak und Kümmel, Bajonette, Schlachtgetümmel, vorwärts sterben oder siegen, Deutscher kennt kein Unterliegen, Knochen splittern, Fetzen fliegen. So lebt der edle Kriegerstand, der Schweiß tropft in den Grabenrand, das Blut tropft in den Straßenrand, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vater. Angeschossen, hochgeschmissen, Bauch und Ärmel aufgerissen, rote Häuser, blaue Äther, Teufel, alle Heiligenväter, Mutter, Mutter, Sanitäter. So stirbt der edle Kriegerstand in Stiefel, Maul und Ohrensand und auf dem Grab 3 Schippen Sand. Mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, für König und Vater.
Ja, Erich Mühsam hat immerhin eingesehen, dass es Käse ist, im Ersten Weltkrieg plötzlich zum Patrioten zu werden. Bei den Sozialdemokraten war das ja bekanntlich anders. Die beschlossen, während des Kriegs ihre Kritik zurückzufahren und machten einen auf Burgfrieden. Mühsam war das und auch das deutsche Wesen nicht geheuer.
Ich komme in der letzten Zeit dem Problem, warum die Deutschen in der ganzen Welt so maßlos unbeliebt sind, näher. Ich glaube, es hängt mit dem Beamtencharakter der Deutschen zusammen, mit dieser übertriebenen Richtigkeit, Deutlichkeit, Gründlichkeit in allen Dingen, die jede frische Sorglosigkeit ausschließt, und mit dem wahrhaft widerlichen Unfehlbarkeitsdünkel des deutschen Wesens, an dem bekanntlich die Welt genesen soll. Wir halten es hier mit der Wissenschaftlichkeit, die alles kennt, alles weiß, alles durchschaut, wie die übersinnlichen Dinge leugnet. Dadurch hat der typische Deutsche etwas Unpersönliches, Langweilig-Sachliches, Ewig-Korrektes. Er funktioniert, statt zu leben, und darauf beruht ja auch seine hervorragende Militärtüchtigkeit. Denn der Militarismus mechanisiert die Menschen, macht sie zu Automaten und kann sich für seinen Drill kein geeigneteres Material wünschen als das Deutsche. Die deutsche Sozialdemokratie scheint vor den größten Krisen zu stehen. Die Vorstände fassen Beschlüsse gegen Liebknecht und Ledebur. Zugleich aber finde ich folgende Notiz im Blatt.
Am Schluss der gestrigen Sitzung des Bayerischen Landtags brachte in der zweiten Kammer der Vizepräsident Geis, ein Sozialdemokrat, ein Hoch auf das Großherzogpaar und das deutsche Vaterland aus.
Antimonarchisten, Republikaner, jahrzehntelang haben sie geschrien, dass wir in Deutschland noch jede Freiheit erkämpfen müssten. Jetzt aber bewilligen sie alle Kriegshilfe für die Erhaltung der deutschen Freiheit, die also plötzlich von ihnen entdeckt sein muss, und brüllen Hurra für die Fürsten. Charaktere.
Ach ja, die Sozis. Mit denen hatte es der arme Erich Mühsam auch nicht gerade leicht.
Streik. Du hast wohl in den Zeitungen gelesen, was hier los war, und kannst dir denken, dass ich nicht ganz passiv zugesehen habe, obwohl mir die Bonzen der beiden sozialdemokratischen Parteien vom ersten Streiktage an ein Redeverbot auferlegten. Unbefugten ist nach deren Auffassung die Beteiligung an der Revolution verboten. Habe ich doch das Meinige getan und war die letzte Woche dauernd auf den Beinen, in Versammlungen, bei Besprechungen und Demonstrationen. Nun haben die Herrschenden denn ja auch wirklich die Kapitulation der Streikenden erzwungen. Die Wirkung einer Rede, die ich am Freitag in einer Versammlung gegen das Verbot der Streikführer hielt, war, dass ich am Sonntag den Befehl erhielt, mir binnen 2 Wochen Arbeit für den Vaterländischen Hilfsdienst zu verschaffen. Ich weigere mich aber mit der Begründung, dass ich mich nicht politisch maßregeln lasse. Ich rechne auf 4 bis 6 Wochen Gefängnis. Nun ist in München alles wieder ruhig, in Berlin scheint die Bewegung energisch weiterzugehen.
Im Geschichtsunterricht lernt man, wenn man da überhaupt etwas zur Geschichte der gescheiterten Revolution nach dem Ersten Weltkrieg lernt, Kurt Eisner habe als erster die Münchner Räterepublik ausgerufen. Aber stimmt das? Erich Mühsam nämlich, der behauptet etwas ganz anderes.
Novemberrevolution. Lieber Knief, ich war am 7. November nachmittags gegen 5:45 der erste Mensch Deutschlands, der öffentlich die Absetzung der Dynastien und die Errichtung einer freien bayerischen Räterepublik proklamierte. Die Demonstration, die Eisner und Auer auf die Theresienwiese einberufen hatten, verlief zunächst sehr langweilig. Nur einige Soldaten mit roten Fahnen waren prachtvoll lebendig. Dann löste sich die Menschenmenge auf und einzelne lange Züge bewegten sich sang- und klanglos durch die Stadt. Wir verließen einen solchen Zug mit dem Gefühl, dass diese Art zu demonstrieren hoffnungslos sei, und kamen zur Leiberkaserne. Dort war eine Erregung, weil ein Feldwebel mit Reizgas geworfen hatte. Die Soldaten schlugen ihre Gewehre auf den Straßen kaputt und schmissen die Fenster der Kaserne ein. Meine Frau ließ sich auf ein Militärauto hinaufheben, auf dem etliche Soldaten eine rote Fahne schwangen. Dann kroch ich auch hinauf und hielt an die zusammengeströmten Soldaten und das Publikum eine Rede, in der ich zur Revolution aufrief und die Republik verkündete. Jetzt war die Revolution plötzlich da. Man rief mich zum Führer aus und wir fuhren mit unserem Auto, gefolgt von vielen Soldaten und bewaffnet mit einem schnell aufmontierten Maschinengewehr, los, um weitere Kasernen zu revoltieren. Ich habe an dem Abend von meinem Auto aus 7 Reden im Freien gehalten. Inzwischen hatten ebenfalls etwa gegen 6 Uhr ein junger Soldat mit einigen Kameraden das Telefonamt besetzt. Gegen Abend war das Militärgefängnis eingenommen und einige krumm geschlossene Häftlinge daraus befreit. Und so war für Eisner die Bahn geebnet. Er proklamierte um 23:30 Uhr nachts dasselbe, was ich 6 Stunden früher proklamiert hatte. Ich war noch agitierend auf der Straße und wusste gar nichts von der Sache im Landtag. So war der Verlauf in München. Es ging fast ohne Blutvergießen. Man hat mich in den Arbeiterrat gewählt, wo ich bemüht bin, radikalisierend einzuwirken, was nicht ganz vergeblich zu sein scheint. Eisner mache ich vorläufig keine starke Opposition, weil er in mancher Hinsicht sehr tüchtig und von allen bürgerlichen Elementen wütend angefeindet ist. Außerhalb der amtlichen Tätigkeit im Arbeiterrat betreibe ich hingegen positive, radikal-revolutionäre Propaganda. Gestern kam die Begründung einer Vereinigung revolutionärer Internationalisten Bayerns zustande, die mich zum Vertrauensmann wählte. Der Sinn der Sache ist der, einen Zusammenschluss aller wirklich radikalen Elemente ohne Rücksicht auf ihre Berufung auf Marx oder Bakunin zu ermöglichen.
Harry Rowohlt liest Ernst Mühsam. Und Ernst Mühsam, Erich Mühsam, warum sage ich Ernst Mühsam? Es wird nämlich immer ernster, dass es war, aber noch heißt er Erich Mühsam und er hat ein Lied für Max Hölz gedichtet, das wir gleich in einer Version von Knarfröllem, Frank Spilker und Manuel Schwiers hören. Dieser Max Hölz, ich wusste über den eigentlich gar nichts, der war nämlich ein Arbeiterführer, der im sächsischen Vogtland während des Kapp-Putsches 1920 bewaffnete Kampftruppen aufgestellt hatte, eine rote Garde, die sich Feuergefechte mit Sicherheitspolizei und Reichswehr lieferte. Und bevor es mit dem Song zu Ehren Max Hölz losgeht, erzählt Knarfröllem noch eine kurze Geschichte. Und zwar eine Geschichte, die erzählt, was die Familie von Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg mit Max Hölz und seiner roten Garde im Vogtland zu tun hat. Das finde ich auch irgendwie recht bezeichnend.
Ich habe die Bild-Zeitung gekauft vor längerer Zeit, als wir gerade auf dem Weg waren zu so einem Erich Mühsam-Abend. Und darin war eine Familiengeschichte, ein Bericht über den damaligen Wirtschaftsminister Guttenberg. Die Bild-Zeitung berichtete über sein Haus, sein Schloss, seine Frau, seinen Hund, sein Auto und bla bla bla. Und ganz nebenbei wurde dann sich in den Garten ergangen mit dem Bild-Zeitungsreporter und dann sagten die beiden zueinander, der Guttenberg und der Reporter, ach, was ist das denn, das ist ja lustig, haha, eine alte Kanone, ja, eine alte Kanone, mit der hat der Großvater noch auf Kommunisten in Ostdeutschland geschossen.
Im Vogtland, um genauer zu sein.
Richtig, auf Max Hölz.
Über diese wollen wir jetzt singen, mit den Worten Erich Mühsams natürlich, der Max-Hölz-Marsch. Bei uns ist es nicht ganz ein Marsch.
Disco-Sozialismus.
Brothers, sisters, we don't need this fascist group thing. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Genossen zu den Waffen, heraus aus der Fabrik. Sprung auf Marsch, Marsch ist Leben, die Räterepublik. Es lebe der Kommunismus, es lebe die Tat. Es lebe, wer sein Leben gibt, fürs Proletariat. Doch unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Die Handgranate am Gürtel, im Arm das Gewehr. So stürmt Max Hölzens Garde durch Sachsenland daher. Der Bürger knickt zusammen, er sperrt den Geldschrank auf. Und Hölz präsentiert die Rechnung mit dem Pistolenlauf. Denn unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Hier geht der rote Hahn auf, dort donnert Dynamit. Der Bürger macht die Hosen voll und schwitzt um den Profit. Die SIPO soll ihm helfen, der Reichswehrgeneral. Die Sozi-Bonzen zetern fürs heilige Kapital. Doch unser Sieg ist nah, Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra!
der Bürger schnaubt nach Rache. Sein Geldsack ist noch stark. Wer Hölzens Kopf zerschmettert, kriegt 100.000 Mark. Ihr Marder und ihr Spitzel zerstört die rote Saat. Es kämpft für seine Freiheit, das Proletariat. Doch unser Sieg ist nah, Max Scholz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Eine noch. Und muss denn gestorben sein, Genossen wohlan. Wer für die Freiheit kämpfte, hat wohl daran getan. Proleten zu den Waffen, heraus aus der Fabrik. Sprung auf, Marsch, Marsch, es lebe die Räterepublik. Ja, unser Sieg ist nah, Max Holz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra! Denn unser Sieg ist nah, Max Holz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie, hurra!
Das war ein Text von Erich Mühsam, und zwar der Max-Hölz-Marsch, gespielt von Frank Spilker von den Sternen, Manuel Schwiers von der School of Zuversicht und Knaf Rellem. Ihr hört Dschungelfunk, und zwar bei Reboot FM auf der 88,4 in Berlin, auf der 90,7 in Potsdam, und die Website, das ist rebootfm.de. Schaut einfach mal drauf, was es da in der nächsten Zeit so gibt. Ihr hört gerade Dschungelfunk, das ist die Sendung der Wochenzeitung Jungle World. Und bei uns geht's gleich weiter mit Erich Mühsam. Und zwar liest Harry Rowohlt jetzt aus dem Knast-Tagebuch von Erich Mühsam. Das wird ein bisschen trist, ist aber sehr, sehr interessant.
Knast-Tagebuch. Jeder Verhaftete ist schon eine Beruhigung, sofern er nicht unterwegs ermordet ist. Wie mein armer Freund Landauer kann er wenigstens als vorerst gerettet gelten. Alle meine Kameraden sagten mir auf dem Hof, sei froh, dass du im Zuchthaus bist. In München lebtest du nicht mehr. Allerdings sehr wahrscheinlich. Unsere Freiheiten, soweit man hier davon reden kann, sollen in der empfindlichsten Weise beschnitten werden. Die Besuche sollen eingeschränkt, die Besucher durchsucht werden, Briefe mit politischen Inhalten oder die sonst irgendetwas enthalten, was die Öffentlichkeit über unser Ergehen aufklären könnte, sollen zurückgehalten werden. Offenbar will die konterrevolutionäre Horde die Festungshaft durch Verordnungen allmählich in Gefängnis umwandeln. Das Briefverbot fügt mir schweren wirtschaftlichen Schaden zu. Ich kann mich nicht um meine Arbeiten kümmern, muss Zensi in allem ohne Rat lassen, bekomme natürlich auch keine Pakete mehr von vielen, die auf Antwort warten. Meine Tagebuchaufzeichnungen sind beschlagnahmt, mein Gesamtvermögen gepfändet. Dazu die qualvollen Maßregelungen. Die 6 Tage Bettentzug haben mir furchtbar zugesetzt. Mit 43 Jahren, nach über 2 Jahren Einsperrung, ist das für einen keine Kleinigkeit. Eben ist nun das Unwetter niedergegangen. Zum Herrn Oberregierungsrat. Also mir wurde eröffnet, die ohnehin nur für kurze Zeit gedachte Absonderung mit Brief- und Zeitungsverbot wird aufgehoben. Zweitens, es wird neuerlich verhängt. Absonderung mit Brief-, Zeitungs-, Paket-, Besuchs- und Rauchverbot. Alles bis auf Weiteres. Gründe, die bei mir vorgefundenen Tagebücher enthalten Beschimpfungen gröblichster Art gegen die mit meiner Bewachung betrauten Beamten vom Minister abwärts bis zum Aufsichtspersonal. Der Herr Mühsam ist abzuführen. Ich bin krank, Schwindelanfälle, Brustbeschwerden und noch allerlei, was ich auf meine Herzerweiterung zurückführe. Ich habe mich zum Arzt gemeldet. Wenn ich auch zu dessen gutem Willen, Festungsgefangenen zu helfen, nicht viel Zutrauen habe. Jedenfalls hört dieser gute Wille da auf, wo die Mittel zur Hilfe von der Strafvollstreckungsbehörde lästig empfunden werden könnten. Der Brief, den mir die gute Zenzi schreibt, klingt unendlich traurig. Diese Frau hat mir der Himmel geschickt. Ihre Klugheit, Natürlichkeit, Güte, Derbheit, Ehrlichkeit, verbunden mit Kraft, Mutterwitz, Anmut und Schönheit, ihre unbestechliche Hingabe an die Aufgabe, die sie sich gestellt hat, der Kunst zu dienen, indem sie den Künstler pflegt. Ihr klares Verständnis für meine Ideen und ihre schöne, keusche und starke Liebe. Welche Perle von Frau habe ich?
Ich hab's mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt, von Heim und Weib und Werk entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich muss, doch will ich nicht nach jener Herren Vergnügen. Ich tu nicht, was ein Fronvogt spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, feucht zu betrügen, mir in den Kerker ohne Scham. Ich soll dem Paragraphenkram mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt lügen. Stellt doch den Fiefler an die Wand, so kann's euch wohl genügen. Doch eher dorre meine Hand, der ich in Flammen und Verstand. Der Geißel sollt mich fügen, sich fügen heißt lügen. Doch bricht die Kette eins in zwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen, Tyrannei. Dann ruf ich in das Volk, sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen.
Lügen. Lügen. Lügen.
Dankeschön.
KPD. Lieber Genosse Kotzmata, wieder hat sich die Beantwortung Ihres letzten Schreibens über Gebühr verzögert. Gewisse Annehmlichkeiten des bayerischen Festungsstrafvollzuges hatten mich zu einer temperamentvollen Äußerung über den Justizminister Dr. Müller-Meiningen hingerissen. Das Ansbacher Landgericht hat mir deshalb 2 Monate Diät im Gefängnis verordnet. Die Vorbereitungen zu der Justizprozedur waren der Erledigung meiner Korrespondenz nicht zuträglich. Ihre Bemerkungen zu meinem Beitritt zur Kommunistischen Partei waren mir wertvoll. Sie trafen aber nicht ganz den eigentlichen Sinn meiner Absicht. Ich wollte, und das will ich schon lange, die Einigung des revolutionären Proletariats auf einem Boden ermöglichen, auf dem die von Marx und die von Bakunin kommenden Kommunisten ihre Kräfte in gemeinsamen Kampf gegen die Reaktion aller Schattierungen führen könnten. Ging ich dazu in die Partei, so bedeutete das nicht einen Bruch mit meiner Vergangenheit, sondern den Versuch, eine schon vorhandene Organisation über sich selbst hinaus zu erweitern. Es war die Spekulation auf die Weitsichtigkeit und die Toleranz solcher Genossen, die aus den russischen Verhältnissen gelernt haben könnten. Die kommunistischen Anarchisten Russlands haben sich längst, ohne dass ein Gesinnungswechsel von ihnen verlangt worden wäre, den Bolschewiki angeschlossen. Die Rätediktatur widerspricht nicht im geringsten den anarchistischen Grundsätzen. Die Autonomie der Lokalsowjets in Russland beweist, dass die Dritte Internationale keineswegs das autoritäre Prinzip des Zentralismus verewigen will, der bisher sozialdemokratisches Dogma war. Trotzdem hat sich mein Eintritt in die Partei als verfehlt herausgestellt und ich bin wieder draußen. Die Zentrale der KPD erließ Leitsätze, von deren Anerkennung sie die Mitgliedschaft abhängig macht. In diesen Leitsätzen wird die Teilnahme am bürgerlichen Parlamentarismus gut geheißen. Das Parteibonzentum wird in der übelsten Form wieder aufgerichtet. Vom Rätesystem als Voraussetzung der gesellschaftlichen Organisation ist überhaupt nicht mehr die Rede. Und unter Diktatur des Proletariats wird, ganz im Sinne der ödesten Bibelei, die Diktatur der Leithammel verstanden, die gerade als Parteivorstand, sprich Zentrale, fungieren.
Erich Mühsam war eben auch so ein richtiger Politnik, der sich damals mit der KPD und allen möglichen linken Parteien und Splittergruppen herumgeschlagen hat. Und wenn man sich heute linke Politniks angucken, die da so von Plenum zu Plenum hasten und damit die Weltrevolution ein Stück näher bringen wollen, dann ist an diesem mühsamen Politnik vor allem eins überraschend: der Mann hatte Humor. Von dem können die Linksradikalen heute mal noch was lernen. Doch Mühsam war einfach auch damals schon eine Ausnahme, wie der nächste Text zeigt. Denn wirklich, also es hört sich an wie ein schlechter Witz, tatsächlich haben mal irgendwelche Anarchisten Erich Mühsam vom Anarchismus ausgeschlossen. Ihr hört ein kleines, feines Dokument zum Dogmatismus der Linken, die sich doch so gerne undogmatisch nennt.
Im Oktober 1925 wurde Erich Mühsam aus dem Anarchismus ausgeschlossen. Das Dokument, das ich verlese, bestärkt mich in der Auffassung, dass es nirgendwo so bürokratisch zugeht wie bei jenen, die sich undogmatisch nennen. Der Genosse Mühsam ist seit seiner Entlassung aus Niederschönfeld einen Weg gegangen, der mit den anarchistischen Grundsätzen unvereinbar ist. Erich Mühsam betreibt offen eine propagandistische Tätigkeit im Interesse der Kommunistischen Partei. Als Mühsam seine Tätigkeit für die Rote Hilfe aufnahm, erklärte er diesen Umstand damit, dass er so weit als nur irgend möglich für die Freilassung der politischen Gefangenen wirken wolle. Wir wissen, dass die Rote Hilfe nicht jene überparteiliche Organisation ist, wie es Mühsam behauptet. Aber seine Tätigkeit für dieselbe wäre an sich noch kein Grund zur Trennung von ihm gewesen. Nun aber macht Mühsam nicht nur für die Freilassung der politischen Gefangenen Propaganda, sondern noch mehr für den Roten Frontkämpferbund und den Jungsturm. Verbunden mit der Reklame für diese, nach seiner Auffassung ebenfalls überparteilichen Organisation der KPD, ging eine zum Teil wahrheitswidrige Herabwürdigung der Anarchisten und ihrer Tätigkeiten. Diese Tatsachen zwingen uns zur Stellungnahme, denn Mühsam wird von der Roten Hilfe für seine Versammlungstätigkeit bezahlt und damit indirekt für seine Tätigkeit gegen die Anarchisten und die anarchistische Bewegung. Wir wenden uns an unsere Genossen mit dem Ersuchen, Erich Mühsam nicht mehr die Möglichkeit zu geben, in unseren Versammlungen seine die ganze Bewegung schädigende Tätigkeit weiter fortsetzen zu können. Es kann uns völlig gleichgültig sein, ob sich Erich Mühsam noch weiterhin Anarchist nennt oder nicht. Wir erklären hier aber mit aller Deutlichkeit, dass Mühsams Tätigkeit für die überparteilichen Organisationen der KPD durchaus unanarchistisch ist und er von uns nicht mehr als Anarchist betrachtet wird.
Während die Anarchisten ihn immerhin nur ausschlossen, wollten ihn die Rechten, ja, gern lynchen. Ein Bericht Erich Mühsams aus Passau, der wohl schlimmsten Stadt Bayerns.
Passau. Der 19. März ist der Tag des heiligen Josef. Da sind in Bayern alle Seppel besoffen. Und ihre Freunde meistenteils auch. Am 19. März, Vormittag, 9.40 Uhr, sollten wir von Passau weiterfahren nach Wien. Ich sollte dort zugunsten der Roten Hilfe für die politischen Gefangenen in Deutschland Vorträge halten. Außerdem sollte ich einige Vorlesungen aus meinen literarischen Arbeiten halten. Schließlich lag auch eine Einladung in ein Wiener Sanatorium vor, wo ich nach 68 Monaten ziemlich unhygienischer Unterkunft im bayerischen Staatsgewahrsam unter der Obhut meiner Frau frische Kräfte zur Arbeit sammeln sollte. Die Passkontrolle erschien zuerst in Gestalt zweier Beamter der österreichischen Grenzpolizei. Man besah die Pässe, besah uns, gab sich gegenseitig Zeichen durch Augen, Zwinkern und befahl uns, mitsamt unseren Koffern auszusteigen und mitzukommen. Die Mitreisenden staunten, guckten, fragten und sahen uns wonnig erschauernd der Dingfestmachung eines erwischten Verbrecherpaares als Augenzeuge bewohnen zu dürfen, beiwohnen zu dürfen, zwischen den Rettern der österreichischen Republik in die Grenzwachtstube des Passauer Bahnhofs verschwinden. Dort wurde uns eröffnet, dass dem Schriftsteller Erich Mühsam über Anordnung des Bundeskanzleramtes trotz Visum die Einreise nach Österreich verweigert werde. Proteste waren selbstverständlich in den Wind geredet, den der bereits nach Wien absausende Schnellzug in das kahle Amtszimmer blies. Wir standen auf Passauer Pflaster auf bayerischem Heimatboden. Es war, wie gesagt, der 19. März und also der Tag des heiligen Josef. Aber noch am Vormittag. Immerhin war das Hotel zur Eisenbahn, dem Bahnhof schräg gegenüber, bereits mit Girlanden umwunden, in welche ein Schild gefügt war mit der Aufschrift Humorator. Und als wir das gastliche Haus betraten, saßen auch schon ziemlich viele Seppels da beim Frühschoppen. Aber sie waren noch nicht besoffen und unsere Aufnahme geschah in urbanen Formen. Auch als der in Bayern von Gräueln umwobene Name von Tisch zu Tisch geflüstert wurde, blieb es bei scheuen Blicken. Nur die Gespräche belebten sich in Reminiszenzen aus der Zeit, da man selber die Flinte geschultert hatte, um das Land von den roten Verrätern zu säubern. Inzwischen hatten wir in einem Angestellten des Hotels eine helfende Seele gefunden. Von ihm konnten wir die Namen von Kommunisten erfahren. Tatsächlich gelangten wir auf diese Weise dann auch zu einem Genossen, einem jener stillen, überzeugten und entschlossenen Proletarier, auf denen die Zukunft der Menschheit ruht. Er führte uns durch die Stadt. Gegen 9 Uhr abends kehrten wir ins Hotel zurück. Aus dem großen Gastraum scholl gewaltiges Getöse der Allgemach von gigantischen, Humoratormengen gesättigten Seppels. Unbemerkt von den nunmehr königstreu Besoffenen gelangten wir in eine kleinere Wirtschaftsstube. Wir bestellten und erhielten ein Abendessen. Leicht gerötet vor Erregung und Humorator trat mir groß, breit und semmelblond Herr Gregor Dorner entgegen, Besitzer des Hotels zur Eisenbahn in Passau.
Herr Mühsam, ich muss Sie in meinem, aber auch in Ihrem Interesse ersuchen, sich eine andere Unterkunft zu suchen.
Wieso sollte das in meinem Interesse liegen?
Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie hier nicht bleiben können.
Sind Sie nicht verpflichtet, jedem Gast Quartier zu geben, der sich anständig benimmt und seine Rechnung bezahlt?
Nicht jedem, Herr Mühsam.
Es scheint also, als nehmen Sie aus meinen politischen Ansichten das Recht, mich aus Ihrem Hotel zu weisen.
Allerdings, ich stehe auf einem vollständig anderen politischen Standpunkt als Sie und ich sage Ihnen nochmal, meine Gäste sind schon sehr aufgeregt und es liegt durchaus auch in Ihrem Interesse, ebenso wie in meinem, dass Sie keine Schwierigkeiten machen.
Das heißt also, dass ich hier persönlich bedroht bin?
Also ich habe Sie nicht bedroht.
Ich kenne vaterländisch gehobene Bajuwaren gut genug, um zu wissen, dass Sie in Massen vereint, von Humorator befeuert, gegen ein unbewaffnetes, durch die Reise ermüdetes, unfreiwillig nach
Passau versprengtes Ehepaar von unbezähmbarer Tapferkeit sein können. Noch dazu am Josefstage. Ich sei bereit auszuziehen, sobald er uns ein anständiges Nachtquartier besorgt habe. Das wurde akzeptiert und 20 Minuten später stand bereits der Ausländer mit unserem Gepäck vor uns und geleitete uns ins Innere der Stadt Passau zum Hotel Bayerischer Löwe. Wir schliefen in guten Betten, bis uns um 8 Uhr ein kräftiges Pochen an die verschlossene Tür emporscheuchte.
Aufmachen, Fremdenpolizei!
Ich öffnete, herein trat ein Mann dröhnenden Schrittes, den Hut auf den Kopf.
Pässe zeigen!
Ich gab ihm die Pässe. Den meinen überflog er, nahm alsdann den meiner Frau zur Hand und pflanzte sich, immer den Hut auf dem Kopf, breitbeinig vor ihrem Bett auf, Beschreibung und Lichtbild mit dem lebenden Original vergleichend. Dies hinlänglich getan, legte er den Pass auf den Tisch.
Pässe sind in Ordnung. Da kann man nichts machen.
Ohne Gruß, wie er gekommen war, den Hut knallig auf dem Schädel, stampfte er zum Zimmer hinaus und schmiss die Tür zu. Da die staats- und kirchenfrommen Zeitungen vor 6 Jahren zur Vervollständigung meiner Schmach dem bayerischen Eigenartsvolk erzählt hatten, ich sei mit einer dicken polnischen Jüdin verheiratet, hoffte die Passauer Fremdenpolizei jedenfalls, in meiner durchaus nicht landfremd aussehenden Frau eine illegitime Begleitung des Verderbers Bayerns zu erwischen und damit erneut den Beweis zu erbringen, dass revolutionär und unzüchtig Synonyma seien. Aus Wien trafen von mehreren Seiten Telegramme ein, ich solle noch nicht zurückreisen, im Reichsrat sei interpelliert worden und mit den Behörden werde unterhandelt, wegen der Nachbewilligung der Einreise. Da wir in der Stadt die grimmigen Blicke der Einwohner bemerkt hatten, zogen wir vor, die Mahlzeiten im Hotelzimmer unter 4 Augen einzunehmen und baten die Wirtin, unseren Freund, wenn er komme, gleich heraufzuschicken. Statt seiner erschien der Wirt des Bayerischen Löwen.
Lassen Sie diesen Kommunisten besser nicht herkommen. Die Leute sind schon verrückt genug. Gestern Abend, gleich nachdem sie hier eingezogen sind, haben die sich auf der Straße versammelt und aufgepasst, an welchem Fenster Licht angedreht wird. Heute Morgen waren die wieder da mit Knüppeln. Die wollen sie aufdünsten, so nennt man das hier. Aufdünsten.
Am nächsten Morgen, als wir eben das Hotel verlassen wollten, traten uns auf dem Flur 2 Männer entgegen, von denen sich einer sofort als Polizeibeamter legitimierte. In der Hotelstube klärte uns der Beamte als Leiter der Passauer Sicherheitspolizei über seinen Besuch auf.
Bin verantwortlich dafür, dass in der Stadt nichts Schreckliches passiert.
Er habe deshalb einen eigenen polizeilichen Schutz für mich organisiert, der uns bereits gestern den ganzen Tag beobachtet habe. Inzwischen sei aber die feindliche Stimmung derart gewachsen, dass er für meine Sicherheit nur bürgen könne, wenn wir seine Anordnungen strikt befolgten. Auf seinen dringenden Rat entschlossen wir uns, mit dem nächsten Zug nach München abzufahren.
Verlassen Sie Ihre Stube bis zur Abreise nicht mehr. Punkt 4 ist Abmarsch.
Er werde alle seine verfügbaren Polizeibeamten auf dem Wege vom Hotel zum Bahnhof verteilen. So zogen wir los, wir verhinderten Österreichfahrer. Auf den Wegen aber, an allen Straßenecken und Laternen, standen anscheinend gelangweilte Bürger, dem geübten Auge des revolutionären alten Sünders unschwer als Kriminaler erkennbar. Hier einmal wirklich in der Eigenschaft als Schutzmänner. Keine Hand erhob sich wieder uns, kein Retter entstand dem Lande Bayern in Passau. Wir fuhren nach München und konnten uns während der 14 Tage, die es dauerte, bis das österreichische Bundeskanzleramt seinen Standpunkt durchgesetzt hatte, dass mein Erscheinen in Wien den Bestand der Republik in Frage stellen müsste, der trüben Betrachtung einer Stadt hingeben, die lange Jahre hindurch die lebendigste, schönste, kunstfroheste Stadt Deutschlands gewesen war, die im Jahre 1919 kraftschwellend unter roten Fahnen den Höhepunkt ihrer Schönheit und ihres kulturellen Glanzes erlebt hat und die im Laufe von 6 Jahren Zeloten- und Banausenherrschaft auf ein Niveau gesunken ist, das nicht mehr dem von Paris und Florenz, sondern eher dem von Passau vergleichbar ist.
Dann kamen die Nazis. Die hassten Mühsam naturgemäß.
Erich Mühsam ist einer der 2, 3 meistgenannten in den Hetzreden von Goebbels. Das hat keine Entsprechung in seinem Einfluss oder in dem revolutionär bedrohlichen Potenzial, das er angeführt hätte, sondern ganz eindeutig ist es so, dass die Nazis ihn als Juden, als Kaffeehausliteraten, als Kosmopoliten, als Anhänger des Redegedankens so aufs Korn genommen haben, weil er die Verkörperung eines Lebens zwischen Bohème und gesellschaftskritischer Politik ist. Und ganz augenscheinlich ist es, manchmal gibt es dieses Phänomen, dass Nazis und Faschisten Gegner, die ebenfalls marschieren, und das war nicht die Stärke von Erich Mühsam, Gegner also, die ebenfalls marschieren, sich artverwandter fühlen als jene, die so demonstrativ, wie man sagt, aus der Reihe tanzen.
Kurz nach dem Reichstagsbrand 1933 wurde Mühsam dann von der SA verhaftet und 1934 im KZ Oranienburg nach über 16-monatiger Haft ermordet. Die Meldung in der nationalsozialistischen Presse lautete schlicht: Der Jude Erich Mühsam hat sich in der Schutzhaft erhängt. Die Geschichte aber war falsch.
Hermann Sinsheimer schreibt: Vielmehr habe ich den Nazis in jenen ersten Monaten des Jahres 33 manches Schnippchen geschlagen. Vor allem das eine, dass sich eine Anzahl linksstehender, brotlos gewordener Journalisten, die meisten von ihnen mir vorher unbekannt, aber von vertrauenswürdiger Seite empfohlen, unter allerhand unverfänglichem Pseudonym im Berliner Tageblatt schreiben ließ. Bis hinüber zu meinem alten Freund Erich Mühsam, den leider am Morgen nach dem Reichstagsbrand das grausame Geschick der Verhaftung ereilte, als er bereits die Fahrkarte für eine Reise nach Prag in der Tasche hatte. Am Tag vorher war er noch bei mir, um sich das Reisegeld zu holen, für, wie wir an der Kasse sagten, eine sehr dringende Reise nach Stuttgart. Am meisten Spaß macht mir heute noch, dass ich den Pseudonym Mühsam, ein Radiovortrag des Hamburger Schriftstellers Friedrich Blunk, der sich bei den Nazis bereits anbiederte, habe in Fetzen reißen lassen.
Ernst Toller auf dem 3. Internationalen Schriftstellerkongress in Paris 1938. Ich will Ihnen die Geschichte eines Mannes erzählen, der in diesem Jahr, wenn er lebte, seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte. In der Nacht nach dem Reichstagsbrand wurde der deutsche Dichter Erich Mühsam von den Brandstiftern verhaftet. 3 Jahre lang wurde er im Konzentrationslager gequält und gemartert, 3 Jahre widerstand er der Erniedrigung. Man schlug ihn, man brannte in seinen Bart einen Hakenkreuz, aber Mühsam blieb aufrecht. Eines Tages stellten SA-Leute ihn gegen die Gefängnismauer und drohten ihm, sie würden ihn erschießen, wenn er nicht die Hymne der Nazis, das Horst-Wessel-Lied, sänge. Mühsam weigerte sich. Die SA-Leute gaben ihm den Befehl, sein eigenes Grab zu graben. Und dann stellten sie ihn wieder gegen die Mauer. »Wirst du jetzt singen?«, fragten sie ihn schreiend und lachend. Mühsam weigerte sich. Die SA-Leute hoben die Wehre, der Dichter Mühsam sah dem Tod ins Auge. Und wie er dem Tod ins Auge sah, wuchs er über sich hinaus, ward zum Gleichnis der Freiheit. Er sang nicht das Horst-Wessel-Lied, er sang die Internationale. Die SA-Leute schossen. Sie schossen über seinen Kopf, denn sie hatten nicht ernstlich daran gedacht, ihn zu töten. Das Ganze nannten sie einen Spaß. Mühsam brach ohnmächtig zusammen und wurde in seine Zelle getragen. Aber noch war sein Leiden nicht zu Ende. Am Abend des 9. Juli 1934 befahl man ihm, vor dem Kommandanten des Konzentrationslagers Oranienburg mit einem Strick in der Hand zu erscheinen. Des Schicksals gewiss, das ihn erwarten würde, verabschiedete sich Mühsam von seinen Freunden. Seine letzten Worte waren: Ich werde nicht Selbstmord begehen. Am nächsten Morgen teilten die Nazis seinen Freunden mit, dass Mühsam sich erhängt habe. Doch die Wahrheit kam ans Licht. Der Arzt des Lagers, der später aus Deutschland floh, erzählte der amerikanischen Schriftstellerin Dorothy Thompson, was sich wirklich begeben hatte. Man hatte Mühsam zu Tode geprügelt und seinen Leichnam aufgehängt.
Ich glaub, ich weiß nichts. Ich kann nichts behalten. Von allen Witzen, nur die ganz alten. Ich laufe in Kreisen, weil mich nichts auffällt. Von mir aus auch gleich in einem Kornfeld. Wie läuft's denn bei dir so? Hast du vielleicht Glück? Du gehst, wie du gehst, ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich kann nichts sagen. Ich kann nichts haben, das nichts kostet. Ich kann nichts sagen, das mich entlastet. Ich würd mich beichten, wär ich auch gläubig um meine Schulden häufen sich. Wie läuft's denn bei dir so? Hast du vielleicht Glück? Du gehst, wie du gehst. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Ich geh gebückt. Die in den Häusern mit großen Gärten, die von dem Unheil meist gar nichts merken, wonach sie treten, meist gar nicht spüren, zu denen würde ich auch gern gehören. Man macht, was man macht, und man macht schon was mit. Du gehst, wie du gehst, ich geh gebückt. 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 Man macht, was man macht, und man macht schon was mit. Du gehst, wie du gehst, ich geh gebückt.
So viel zum grausigen Ende von Erich Mühsam. Und damit ihr jetzt nicht komplett gebückt ins Wochenende geht, spielen wir jetzt noch einen weiteren Track. Eine Geschichte, die Erich Mühsam aufgeschrieben hat und die Harry Rowold vorgelesen hat im Rahmen dieses Projekts Kein Lampenputzer, das die Jungle World veranstaltet hat im Festsaal Kreuzberg. Und diese Geschichte ist eigentlich ganz heiter und geht nochmal darum, wie der Erich Mühsam zusammen mit seinen Kumpanen versucht hat, irgendwie Geld zu verdienen.
Aus den unpolitischen Erinnerungen. Die Geschichte, wie ich für meine Gedichte den ersten Verleger fand, hat eine Vorgeschichte, die weder mit den Gedichten noch mit Verlagsangelegenheiten zusammenhängt, sondern mit einem von Alkohol und Galgenhumor getränkten Abend beim Dichter Paul Scheerbart. Aber bevor ich erzähle, wie ich den ersten Verleger für meine Gedichte fand, will ich noch einmal vorgreifen, um den Mann kenntlich zu machen, der in seinem zweibändigen Roman Immer mutig die in allerlei Ulk versteckten Weisheiten vieler kurzer Geschichten in die Unterhaltung von Nilpferden verflicht, die dabei in Schlafröcke gehüllt in Schaukelstühlen sitzen und lange Pfeifen rauchen. Scheerbart verdanken wir das schöne Gedicht
Guten Morgen, schreit das Menghamtier. Und mancher Schuft trinkt jetzt noch Bier. Guten Morgen, schreit auch der Tyrann und fängt dann das Regieren an. Scheerbarts Bücher und Scheerbarts Persönlichkeit hatten ganz die gleichen Eigenschaften. Er überschlug sich in grotesken Einfällen, über die er maßlos lachte und die trotzdem niemals ausschließlich als Spaß zu nehmen waren. Am bezeichnendsten für ihn, der seinen Lebtag nie aus dem qualvollsten Geldmangel und ganz selten aus buchstäblicher Not herausgekommen ist, scheint mir der jahrelang zäh verfolgte Plan, durch die Konstruktion eines Perpetuum mobile mit einem Schlag Multimillionär zu werden. Scheerbart und außer ihm noch sein prächtiger Bär, die rührendste Gestalt unter allen Dichterfrauen, Scheerbart und der Bär waren völlig davon überzeugt, dass das Problem gelöst sei und was nur immer an kleiner Münze zusammenzukratzen war, wanderte zum Patentamt. Zu den Rädern und Gewichten, zu seiner von früh bis spät betreuten Bastelarbeit gewann aber Scheerbart eine immer persönlichere Beziehung. Perpe nannte er sein Werk und ich bekam Postkarten nach München mit dem Postskriptum: Perpe lässt dich schön grüßen. Einmal teilte mir Scheerbart mit: Perpe ist fertig, es bewegt sich nur noch nicht. Für ein Perpetuum mobile offenbar ein Nachteil. Nun aber zurück zu der Geschichte, wie ich den ersten Verleger für meine Gedichte fand. Eines Abends im August 1903 kam ich zu Scheerbarts. Mein letztes Geld hatte ich in Zigaretten angelegt, die ich zu dem Abendbrot beisteuern wollte, das ich dort zu bekommen hoffte. Ich traf Lentroth an, der eine Flasche Schnaps mitgebracht hatte, aber auch keinen Pfennig weiter besaß. Der Bär war betrübt. Es war außer ein wenig Brot ohne Butter nichts mehr im Hause. So saßen wir zu viert da, jeder mit einer dicken Zigarre, und machten das wenige Brot mit viel Schnaps schmackhaft. Wir fanden, dass es so nicht weitergehe, und Paul Scheerbart erklärte:
Es muss etwas geschehen.
Nachdem verschiedene Vorschläge gemacht und verworfen waren, unter anderem der, ein Omnibusunternehmen mit Kabarettunterhaltung ins Leben zu rufen, beschlossen wir, eine Tageszeitung zu gründen. Es musste etwas ganz Neues sein und wir einigten uns darauf, dass die Zeitung nur Lügen enthalten sollte. Und zwar, wie Scheerbart es ausdrückte:
Lügen mit Hintergrund.
Der Titel des Blattes machte keine Schwierigkeiten. Es sollte Das Vaterland heißen. Womit jene weitere Heimat gemeint war, die keine Grenzen hat und den ganzen Kosmos umfasst. In meinem Besitz befindet sich heute noch ein Stoß gebündelter Aufzeichnungen, auf dessen Umschlagblatt in Paul Scheerbarts Handschrift zu lesen ist:
Das Vaterland, es ist Herbst, Blätter fallen.
Nachdem wir die Vervielfältigung und die Finanzierung der Portokosten in harter Mühe bewirkt hatten, versandten wir eine Einladung an 200 Adressen. Sie hatte diesen Wortlaut:
Geehrter Herr, Sie werden mit uns der Meinung sein, dass es so nicht weitergeht. Was zu viel ist, ist zu viel. Es geht eben nicht. Die Lethargie muss überwunden werden, deshalb werden wir eine neue Zeitung gründen. Das Vaterland soll sie heißen. Wir reichen Ihnen die Hand, schlagen Sie ein und kommen Sie zur Vorbesprechung.
Diese Einladung machte zunächst die Runde durch die ganze Presse. Niemand wusste, was davon zu halten sei, ob wir es ernst meinten oder einen Bierulk vorhätten. Völlig klar waren wir uns darüber selber nicht. Jedenfalls fand die Vorbesprechung am 29. August 1903 in einem Lokal der Friedrichstadt statt, und zwar mit 40 Teilnehmern. Der Vortrag, den ich dabei über die Organisation der Lüge hielt, befindet sich unter meinen Papieren. An der Diskussion beteiligten sich Samuel Lublinski und Ludwig Rubiner, ohne dass die wichtige Frage der materiellen Fundierung dadurch gelöst worden wäre. Da der einzige Verleger, der unserer Einladung gefolgt war, auf unsere direkte Anzapfung, er solle doch den Verlag der Zeitung übernehmen, erschrocken abwinkte, blieb nichts übrig als eine Tellersammlung, die über 30 Mark ergab. Damit begaben wir beiden Unternehmer uns auf die Tour, die uns bis zum nächsten Morgen beschäftigte. Um 9 Uhr früh lieferte ich Paul Scherbart bei seinem Bären ab. Von dem Gelde waren nicht viel mehr Pfennige vorhanden, als es Mark gewesen waren. Der Bär brachte ihren Paul sofort zu Bett. Ich ging in eine benachbarte Kneipe und trank dort Kaffee. Dabei las ich die einzige dort aushängende Zeitung, die Voss. Etwas im Tran blätterte ich im Inseratenteil herum und urplötzlich erwachte ich aus allen Umnebelungen. Mein Blick war zufällig auf eine Annonce gefallen, die folgendermaßen lautete: Zeitschrift oder junger Verleger sofort gegen Kassa zu kaufen gesucht, Offerten unter. Ich riss das Blatt heraus, kaufte dem Wirt eine Briefmarke ab, zahlte und stürzte zu Scherbart zurück.
Harry, weißt du,
drang in sein Schlafzimmer ein. Mit Mühe weckte ich ihn und machte ihm den Fall klar.
Unsinn, dass ein Kerl da Adressen sucht.
Als ich ihm aber zeigte, dass ich schon eine Marke gekauft hatte, kroch er aus dem Bett und wir verfassten einen Brief, in dem wir dem Reflektanten unsere Vaterland mit der Versicherung empfahlen, dass es sich hier um ein Millionenunternehmen handeln könne. 2 Tage darauf hatten wir Antwort. Der Verleger Eiselt in Großlichterfelde schrieb uns, er habe bereits in der Zeitung von unserem Plan gelesen, der ihn sehr interessiere, und wenn auch für ihn keine Tageszeitung in Frage komme, so bitte er uns, falls wir bereit seien, uns mit einer Wochenschrift zu begnügen, um unseren Besuch. Tags darauf holte ich Scherbart in aller Frühe ab und wir fuhren nach Lichterfelde. Der Verleger war von unserer Idee begeistert und wir waren noch begeisterter, als die Geldfrage in der Weise gelöst wurde, dass wir als Herausgeber der Wochenzeitschrift ein Gehalt von je 200 Mark monatlich in Aussicht gestellt erhielten. Da der Bär aufgeregt in der Nähe einer Konditorei auf uns wartete, erbaten und erhielten wir einen gemeinsamen Vorschuss von 20 Mark, den wir mit der Unterschrift quittierten.
Die Redaktion des Vaterlands, Paul Scherbart, Erich Mühsam.
Mit dem Auftrag, binnen einer Woche den Text für eine Probenummer zusammenzustellen und voll hochgeschwellter Zukunftspläne, verließen wir unseren Retter. Die Probenummer wurde vorgelegt, fand Herrn Eisels Beifall und es wurde ein Tag vereinbart, wann wir zusammen zum Notar gehen sollten. Ich hatte, um nicht zu verschlafen, die Nacht durchgebummelt und klingelte morgens um 8 Uhr bei Scherbart. Der gute Bär öffnete mir mit verweinten Augen. »Gehen Sie mal rein«, sagte sie wehmütig, und ich ging rein. Da lag Paul Scherbart bäuchlings auf der Ottomane, strampelte mit den Beinen, trommelte mit den Fäusten und schrie vor Lachen, dass die Wände zitterten.
»Das würde ich jetzt gern Szene spielen, aber da, lies!«
Er schob mir einen Brief zu. Herr Eiselt teilte uns mit, dass er leider im letzten Augenblick gezwungen sei, von unseren Verabredungen zurückzutreten. Wir hätten ihm erklärt, dass unser Blatt eine schroff antimilitaristische Tendenz verfolgen werde. Nun habe er soeben den Kauf von 2 Annoncenzeitungen abgeschlossen: Das Casino und Die Kantine, die ausschließlich für Militärkreise bestimmt seien. Wir müssten wohl einsehen, dass er nicht gleichzeitig ein antimilitaristisches und 2 Soldatenblätter herausbringen könne. Es werde ihn jedoch freuen, wenn er uns jeden durch die Herausgabe eines Buches schadlos halten könnte. Und die ersten Bücher, die in seinem Verlag erschienen, waren Paul Scherbarts Machtspäße und meine Wüste.
Das waren Harry Rowohlt und Thomas Ebermann, die beide aus den Texten von Erich Mühsam vorgelesen haben. Das Ganze war eine Veranstaltung im Festsaal Kreuzberg unter dem Titel Kein Lampenputzer, die dort das Opak-Magazin und die Jungle World präsentiert haben.